Herzlich willkommen zu einer spannenden Folge mit Markus Tandler. Wir haben leider zwischendurch ab und zu mal technische Störgeräusche. Irgendwas ist zwischen München und Hamburg passiert, was wir so gut wie möglich versucht haben, technisch rauszufiltern. Dennoch wollten wir, um die Inhalte nicht irgendwie zu verkürzen, aufs Rausschneiden verzichten. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Markus Tandler.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Markus Tandler, dem euch sicherlich schon vielen Bekannten der Lichtgestalt im SEO-Bereich, dem Mediadonis und Co-Founder von Ride. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Die Lichtgestalt bin ich natürlich nicht. Das ist immer noch der Johannes Beuys. Den habe ich ja so getauft quasi. Also den habe ich ja quasi zur Lichtgestalt erhoben.
Ja, richtig.
Vor 15 Jahren oder so. Also von dem her, das gehört ihm. Ja.
Sehr gut. Die Johannes war ja auch schon zweimal in meinem Podcast. Ich weiß auch gar nicht, darf es auch sicherlich mehr als nur eine Lichtgestalt geben im SEO-Bereich. Du bist aus meiner Sicht, aber du stellst dich gleich selbst vor, einer der schillerndsten, fachkundigsten und sicherlich auch deutlichsten Persönlichkeiten mindestens im europäischen SEO-Raum, also wenn wir über die organische Suche und die Optimierung davon sprechen. Du bist aber auch gleichzeitig Unternehmer und gerade jetzt auch in letzter Zeit gab es auch Schlagzeilen über dein von dem mitgegründetes Unternehmen Ride. Dazu werden wir sicherlich auch gleich sprechen. Aber bevor wir einsteigen, bitte, lieber Marco, stell dich mal kurz selbst vor.
Ja, gerne. Also hallo, ich bin der Markus und ich liebe SEO. Ja, also ich bin SEO quasi der ersten Stunde oder auf jeden Fall im Hinblick auf Google. Ich habe Ende 1997 meine ersten Erfahrungen mit SEO sammeln dürfen, damals noch mit Alta Vista und Fireball. Und als dann Google 2000 in Deutschland gestartet ist, bin ich ja mit ihnen und ihren Algorithmen quasi aufgewachsen. Initial war SEO ja eher eine intellektuelle Herausforderung, aber aus anfänglichem Interesse wurde schnell eine Leidenschaft und dann letztendlich Liebe. Ja. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, ich bin Co-Gründer und Chief Evangelist von Ride, also ehemals onpage.org. Das gibt es jetzt seit fast 9 Jahren und mit über 1 Million Nutzer weltweit und über 50% der größten deutschen Webseiten als begeisterte Kunden sind wir mittlerweile die führende Lösung für Webseitenqualitätsmanagement. Also wir sind keine SEO-Software, waren wir auch nie. Ja, wir haben schon damals höher gezielt. Letztendlich ist ja ein gutes Ranking in vielen Fällen nur das Abfallprodukt einer qualitativ hochwertigen Seite, ja, die eine Top-User-Experience bietet. Ja, kurzum, mit Ride optimiert man eben nicht für Google, sondern für die Webseitennutzer. Und das ist auch deutlich wichtiger.
Das ist schon mal mindestens ein sehr schöner Pitch und eine prägnante Beschreibung. Bevor wir über Ride vielleicht noch mal ein bisschen mehr sprechen, noch mal deine Sicht auf SEO heute. Du bist ja weiterhin auch noch aktiv. Du bist ja vor allen Dingen auch super operativ, nicht nur kenntnisreich, sondern auch wirklich immer noch tätig. Wenn du so und du sagst, du bist seit 97 unterwegs und du sprichst ja auch sehr deutlich über deine Beobachtungen und deine Learnings. Wenn du so mal die letzten Strecke, das sind ja jetzt schon irgendwie über 20 Jahre, wenn du die in die wesentlichen Phasen der SEO-Entwicklung aufteilen müsstest, so von der frühen Blütezeit bis zum jetzigen Reifegrad. Wie würdest du so die Kapitel beschreiben, wie sich die letzten 20 Jahre aufgeteilt haben?
Spannend. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, also der ich angefangen habe, bis wahrscheinlich so 2005, purer Wilder Westen, ja, also richtig Wilder Westen. Da ging es auch weniger, glaube ich, um SEO, also um die Optimierung der eigenen Seite, als vielmehr Spam. Ja, und selbst wenn man gutes SEO damals gemacht hat, was auch immer das bedeutet, ja, jeder Spam hätte einen damals überrundet. Also es wäre wirklich, ja, eigentlich, man wäre schlecht beraten gewesen, eben nicht in irgendeiner Art und Weise gegen die Algorithmen zu verstoßen, zum eigenen Gunsten. Also das hätte gar keinen Sinn gemacht. Und maßgeblich war es dann halt das Florida-Update, was so der erste, ja, Schuss von Bug war. Ich habe da auch, ich glaube, mindestens 98% meiner Projekte damals verloren. Da muss man sich ja dann auch naturgemäß neu orientieren. Und dann einfach so die weitere Entwicklung. Und für uns in Deutschland Vor allem, obwohl ich also auch damals 2004, 2005 schon international tätig war, auch schon in Amerika entsprechend, also auf den Konferenzen und auch dort in den Local Serps quasi tätig. Was bei uns einfach auch, dass in Deutschland noch gar kein Webmaster-Team gab bei Google, also dass sich auch um den deutschen Index quasi auch wirklich dezidiert gekümmert hat. Also sprich, in USA war dann schon eher sozusagen richtiges SEO on the rise, während es in Deutschland immer noch wilder Westen war, weil es einfach noch gar nicht das Korrektiv quasi gab, also wirklich ein Webmaster-Team, das dann auch Leuten auf die Finger hauen konnte. Also von dem her würde ich mal so sagen, so bis 2005 wirklich so der wilde Westen. Und dann war das dann, würde ich mal sagen, die reife Phase, wo man dann auch wirklich sozusagen auch wirklich einen guten Job machen wollte, quasi, wo man dann aber auch einfach so den richtigen Weg finden musste und dann letztendlich so, würde ich mal sagen, bis Caffeine, ja, bis zum Caffeine-Update, was also quasi ein sehr elementares infrastrukturelles Update bei Google war, also dass letztendlich die Suchergebnisse dynamisch wurden, also dass Google als quasi auch Ergebnisse dynamisch jetzt befeeden konnte, was vorher einfach gar nicht der Fall war. Vormals, also ganz am Anfang war das ja noch der Google Dance, ja, da hat man quasi, das waren die Top 10 Ergebnisse und dann einmal im Monat hat Google quasi auf den roten Knopf gedrückt, dann kam der Google Dance, dann waren es neue 10 Ergebnisse, was natürlich geil war, ja, weil wenn man dann auf 1 war, war man mindestens einen Monat auf Platz 1. Ne, diese Zyklen wurden halt immer geringer und mit Caffeine wurde es halt wirklich dann real-time gerade auch sozusagen dem Rechnung getragen, was halt gerade Social Networks und so, also dass die Leute mittlerweile kapiert haben, dass man auch im Internet auch aktuelle Informationen halt bekommt, ne, was damals ja einfach noch gar nicht so der Fall war. Und dem musst du halt auch Rechnung tragen, weil wenn zum Beispiel halt Amy Winehouse stirbt, ne, dann suchen ganz viele Leute auf einmal nach Amy Winehouse und da bringt es nichts, die normalen SERPs halt zu zeigen, so hier sind ihre Songtexte, hier kannst du ihre Musik kaufen, sondern eben, was ist passiert, das ist der Main Intent. Und solche, wie es im Patent heißt, QDF, Query Deserves Freshness, ne, dem muss ich halt Rechnung tragen, dass ich halt wie auch eine gewisse Anzahl, wie auch immer, gearteter frischer Ergebnisse da drin habe, die dann eben auf diesen Current Event eingehen. Das wurde erst eigentlich durch Caffeine möglich. Und auch, dass Google erstmals auch wirklich aktiv mitmessen konnte, wie Leute mit einem Suchergebnis interagieren, ne? Und da natürlich auch deutlich mehr Relevanzkriterien natürlich daraus ableiten kann. Einfach, wenn man ganz genau halt den Leuten quasi über die Schulter, ne, wie sie mit den SERPs interagieren, ist jetzt wirklich ein relevantes, was ein gutes Ergebnis ist und was eben nur Spam ist zum Beispiel, ne?
Großartig. Wie würdest du das so die letzten, das war ja eine super Herleitung über Dinge, die ich ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen hatte, gerade in dieser Anfangsphase. Wie würdest du jetzt so die letzten 10, das ist immer krass, ne? Also ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenritt, den die ganze Industrie dort genommen hat. Und vor allen Dingen, es war ja schon damals so, dass dort wirklich die relevanten Marktanteile entschieden wurden, ne? Also insbesondere die profitablen Neukundengewinnungen, die damals noch gemacht werden konnten, egal in welchem Bereich, waren dann da. Plus, dass es damals noch viel mehr auch Traffic-Arbitrage war, das ist ja aus meiner Sicht halt immer so eher.
Und wie auch Leute quasi ehemals SEO-Projekte waren und richtige Unternehmen wurden. Nimm zum Beispiel mal ein Idealo. Ein Idealo war ein SEO-Projekt von Martin Sinner, ne? Ja. Und ich meine, grandios, es gab ja mal eine Zeit, da waren mal, ich glaube, 5% aller Clickouts ging auf Idealo. Wie geil ist das denn, ja?
Ja, genau.
Und dann ist das jetzt, also das ist ja ein richtiges Unternehmen, ne? Also das ist natürlich total krass, ne? Dass du früher, also so ehemalige SEO-Projekte, die sich dann natürlich sozusagen gegenüber andere Player da durchgesetzt haben, weil sie eben gutes SEO gemacht haben, dann so auch wirklich zu richtigen Unternehmen gereift sind, ja?
Ja, genau. Hier ganz nebenbei, ich sitze ja hier in den Studios der Online-Marketing-Rockstars und ich meine, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, sonst plaudere ich das aus. Die haben auch Traffic-Arbitrage gemacht, also das Gründerteam herum. Googelt doch nochmal Studieren ohne Abitur. Das waren halt auch Projekte, wo man damals relativ gut ranken konnte und eine Mark 50 mitverdient hat. Aber das ist
ja vor allem, ich meine, der Philipp war immer schon, also auch richtig, hat immer den Puls, also das Ohr am Puls der Zeit gehabt quasi, ja, also hat auch alles mitgenommen.
Impuls, würde ich sagen, ja genau, also absolut. So, jetzt die letzten 10 Jahre waren ja eher von hyperkompetitiven Umgebungen geprägt. Auf allen Seiten wurde aufgerüstet und auf der anderen Seite ist SEO Real Estate ja wahrscheinlich eher weniger als mehr geworden. Wie würdest du die letzten 5 bis 10 Jahre beschreiben?
Ja, vor allem, dass man jetzt halt, also Google hat halt wirklich enorm nachgezogen, ne? Also jetzt mal, wenn ich jetzt am Anfang noch mal dieser letzten 10 Jahre noch mal anfange, ne? Solche Sachen wie Panda, Pinguin, also auch ein Umdenken seitens Google, ne, wo Google früher noch versucht hat, wir wollen maximal viele Seiten indexieren. Ne, also wenn du vor 12 Jahren gefragt hast, was soll ich machen? Guck mal, deine Seite hat 1000 Seiten, mach 1 Million Seiten da draus oder mach 10 Millionen Seiten draus. Ja, weil wenn jede dieser Seite nur einen Besucher am Tag bekommt, hast du 10 Millionen Besucher. Ne, und Google hat das ja sogar noch aktiv propagiert. Ne, da war ja noch unten im Futter stand ja noch, irgendwie über 4 Milliarden indexierte Seiten, über 5 Milliarden indexierte Seiten, über 8 Milliarden indexierte Seiten. Da war das noch das Race gegen Yahoo und Bing, wer am meisten sozusagen vom Web indexieren konnte, ne? Bis dann auch ein Umdenken bei Google stattgefunden hat, dass sie einfach gesehen haben, also gerade auch durch diese ganzen Realtime-Ergebnisse von Facebook, von Twitter, also quasi eine Inflation von URLs, ne, dass man dem gar nicht mehr hat, man, der kommt da gar nicht mehr hinterher. Jetzt einfach, wir wollen gar maximal viel vom Web quasi crawlen, sondern nur noch das Relevante. Ne? Und das war ja, was sie dann auch mit dem Panda-Update sozusagen ja auch geschafft haben, ne, dass der Panda da eben hilft, diese Seiten zu identifizieren, die halt mehr Noise als Signal machen, ne, um eben die Seiten, die halt mehr Signal sind, eben zu bevorzugen, ne, oder zu bevorteilen. Und genauso wie mit Pinguin, diese ganzen gerade automatisierten Linkbildmaßnahmen und dergleichen, also dass du wirklich jetzt sogar einen Algorithmus hast, also du musst nicht mehr Leute händisch dahinsetzen, die quasi da durch Backlinks irgendwie durchgehen und den Leuten da manuell auf die Finger hauen, sondern du hast sogar einen Algorithmus, der wirklich, also richtig schlecht gemachtes Linkbuilding automatisch auch erkennen kann. Ne? Also sozusagen so diese ganzen low-hanging fruits wurden durch Panda und Pinguin doch sozusagen jetzt einfach, ja, also immer. Also diese Früchte wurden immer weiter nach oben gehängt, sagen wir es mal so. Mhm. Also diese low-hanging fruits haben nicht mehr gut geschmeckt in dem Moment halt einfach. Und das hat auch sozusagen einfach auch zu einer höheren Qualität innerhalb der gesamten Branche einfach geführt. Ne? Also dass man halt wirklich sozusagen, ja, also wie mache ich jetzt halt modernes SEO sozusagen, was vor allem eben auch nachhaltig ist, ne? Weil man will ja auch aus diesem Hamsterrad raus von Update zu optimieren. Ne? Hört man zwar auch immer noch, ne? Aber zum Beispiel mich persönlich interessieren Updates eigentlich nicht die Bohne. Ne? Also ich weiß ja genau, was das ultimative Ziel von Google ist. Ne? Und alle Updates sozusagen sind ja nur iterativ. So ein kleiner Schritt eben zu diesem Idealbild, was sie da erreichen wollen. Ja? Also wenn man da quasi da sozusagen das richtige Ziel hat, dann muss ich mich jetzt auch nicht des Updates irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Aber genau das war zu dem Zeitpunkt ja noch der Fall, dass die Leute immer so von Update zu Update optimiert haben, ne? Und dann ihre Maßnahmen angepasst haben. Aber das kannst du natürlich als Unternehmen gar nicht leisten, sondern du brauchst ja eine nachhaltige Strategie. Und das hat das damals auf jeden Fall eingeläutet, ja.
Ja, diese nachhaltige Strategie, das ist ja, das ist jetzt mein Ziel, da wird ja keiner widersprechen. Dennoch sehen wir doch beide am Markt, dass das nicht immer so richtig befolgt wird. Ne? Zum einen aus Mangel an Alternativen, zum anderen auch vielleicht auch aus Unkenntnis. Wie würdest du denn heute so auf der Anwenderseite kategorisieren? Was unterscheidet so die wirklich guten, erfolgreichen Advertiser von den eher doofen Advertisern, die sich selbst übervorteilen oder übervorteilen lassen?
Also jetzt also die gutes und die schlechtes SEO machen, oder?
Mhm, genau. Mhm.
Also ich würde mal sagen, die gutes SEO machen, wie man die unterscheidet von denen, die schlechtes machen, sind die, die halt wirklich all in gehen. Also die halt wirklich sagen für sich, ja, SEO ist ein wichtiger Kanal für mich und ich tue wirklich alles, was ich machen muss, ja, um diesen Kanal auch maximal, also um das Maximum einfach aus diesem Kanal rauszuholen. Mhm. Und die das schlechter machen, sind eher die quasi so vielleicht auch mal ein Audit bekommen haben, vielleicht auch mal irgendwie schon jemand Schlaues sich ins Unternehmen geholt haben oder vielleicht auch als Consultant und der hat dann ganz viele Sachen erzählt, was sie eigentlich machen sollen und dann haben sie so ein bisschen Choose and Pick gemacht, so ja, also das machen wir jetzt noch nicht, das machen wir, also die sich so Sachen da rauspicken, mhm, quasi, die sie dann machen wollen, aber das ist halt kein SEO, der SEO ist halt mehr als die Summe seiner Teile, ja. Und ich muss halt wieder gescheit oder halt gar nicht. Und bevor ich es halt nicht gescheit mache, dann nimm lieber dein Budget, investierst in AdWords und kauf dir den Traffic, ne, das ist dann noch besser investiert, als wenn du da irgendwie solche halbgaren Sachen machen, ja. Das hast du sehr häufig, ne, dass Leute halt sagen, hey, also, so SEO, wir wollen ja jetzt Gas geben, aber erstmal mit kleinem Budget, aber wenn das funktioniert, dann machen wir richtig viel Budget, ne. Mhm. Und das ist halt Blödsinn, ne. Also wie gesagt, weil, da kannst du es auch einfach nehmen und dir einfach dafür Traffic kaufen. Ne? Wenn man es macht, dann soll man es richtig machen. Und ich glaube, das sind auch die erfolgreichen Unternehmen, die das wirklich verstanden haben und dann auch wirklich versuchen, das Bestmögliche dazu geben, auch SEO sinnvoll zu machen und eben nicht nur so, ja, so mal hier ein bisschen und mal da, ich lasse mir da mal Content schreiben oder ich mache da mal hier Linkbuilding oder ne? Also das ist dann eher, ja, ist einfach nicht nachhaltig.
Du sagst ja auch immer ganz deutlich, du hast gar keine Lust, jemandem zu erklären, warum SEO so eine tolle, wichtige Kategorie ist. Wer das nicht versteht, der soll es halt sein lassen. Blutet dir nicht manchmal das Herz, wenn du so diese ganzen Missstände siehst oder gerade auch dieses Cherrypicking, wie du es beschrieben hast, die dann auch viel viele Unternehmen ja so langsam in die Bedeutungslosigkeit führen können.
Absolut. Nee, also ich meine, das sehe ich leider viel zu häufig. Und wie du sagst, also ich bin nicht der Typ, also das war ich vielleicht früher mal, ne, sozusagen noch mit wehendem Faden dafür für SEO als Kanal gekämpft, aber ich glaube, das ist heutzutage einfach auch gar nicht mehr notwendig. Und ich bin wirklich nicht der Typ, der da jemand dann überreden muss, ja, ihr solltet wirklich SEO machen und das funktioniert auch, wenn ihr das richtig macht und dann lohnt sich das auch für euch. Ne? Ich glaube, das ist unbestritten. Ja, und deswegen, also ich muss darum nicht kämpfen, sondern wenn es halt jemand nicht machen will oder nur halbherzig machen will, sorry, dann bin ich dann halt auch raus. Ja, weil ich weiß ja auch, das Halbherzige wird nichts bringen. Und das ist dann immer wieder das, ja, wir haben SEO versucht, aber klappt einfach nicht. Ja, oder so, nein, ist Bullshit, du hast halt nicht richtig gemacht. Ja, oder du bist halt wirklich nicht den Schritt ganz gegangen, sondern nur halb. Und dann ist halt auch nur Müll rausgekommen. Ne? Und genau das ist der Fall. Deswegen, wie gesagt, bin ich jetzt nicht der irgendwie da Leute entsprechend überreden muss. Aber wenn du Bock hast, es richtig zu machen, hey, let's talk. Ne? Also absolut. Ja.
Wie siehst du die Rolle der Inhouse versus outgesourcten SEO-Begleitung, Beratung des eigentlichen Doings? Das ist ja, die Diskussion ist ja vermutlich schon so alt, wie es SEO gibt, aber hast du da eine eindeutige Meinung oder kann man da überhaupt eine eindeutige Meinung haben, weil natürlich jeder Fall auch unterschiedlich ist?
Genau, also ich würde es einfach daran festmachen, wenn ich wirklich einen signifikanten Teil meines Umsatzes, ja, meines Webseiten-Traffics, also ich kann ja auch sein, dass ich jetzt nur nicht jetzt direkt mit Umsatz wie einen Shop jetzt monetarisiere, sondern vielleicht auch in Leads oder wie auch immer, also wenn ich da einen signifikanten Anteil entsprechend durch SEO mache oder es die Möglichkeit gibt, eben hier einen signifikanten Anteil an Traffic oder Sales über SEO zu generieren, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, jemand in-house zu haben, der auch komplett auf dem Thema sitzt, ne, weil klar, ich meine, es ist schon mal gut, auch mit einer Agentur zu arbeiten oder was weiß ich auch immer, aber es hilft halt immer auch wenn ich eine Agentur bin, jemand im Haus zu haben, ne, der auch kürzere Wege hat, mal zur, also sozusagen auch zur Technik, um dann vielleicht auch nochmal um Entwicklungsressourcen zu kämpfen, ne, oder dergleichen. Also es ist immer gut, so einen Sparringspartner auch in-house zu haben, auch Kompetenz in-house zu haben und es nicht immer nur an Agenturen auszulagern und natürlich auch die Datenaggregation. Ne? Also dass meine Agentur die auch für mich zum Beispiel die Search Console Daten irgendwie für mich sammelt und interpretiert. Ne? Und dann habe ich die Agentur nicht mehr und dann sind meine ganzen Daten futsch, ne? Und ich kann nur noch auf Scrape Data zurückgreifen. Ja, das ist ja, da stellen sich mir gleich die Haare auf. Ja? Also von dem her, ich glaube, es lohnt sich für jedes Unternehmen, also dass da, wie gesagt, halbwegs erfolgreich ist oder erfolgreich sein will, da auch ein Inhouse-SEO entsprechend zu haben. Aber sonst auch Consultant, Agentur, whatever, alles besser als nichts. Ja, vielleicht auch mal für den ersten Schritt. Genau, also wie gesagt, ich habe da jetzt keine kleinere Meinung, was da besser oder schlechter ist. Aber ich glaube, es macht immer Sinn, hier diese Kompetenz Inhouse zu haben.
Und ganz nebenbei musst du diese Kompetenz ja möglicherweise, also ganz bestimmt ja auch eine gewisse Hausmacht haben, um diese Dinge so auch durchsetzen zu können. Ne? Dieses Cherrypicking, was du gesagt hast, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja so eine Art Risiko, Angst und vielleicht auch ein Unkenntnis über die Wirkzusammenhänge, die es im SEO geben kann, oder?
Sehr gut ausgedrückt, ja. Exakt. Aber so ich bin gar nicht, ich fordere gar nicht so viel. Also sozusagen, dass der auch noch hier wirklich, sagen wir mal, direkten Stakeholder-Buy-in hat, also direkten Draht zum CEO und dann alles durchgesetzt bekommt. Alleine schon mal wirklich ein Kompetenzträger im Unternehmen zu haben, der auch mit am Tisch sitzt, wenn zum Beispiel über einen Relaunch geredet wird, ja, irgendwie und einfach dann seine Kompetenz mit einbringen kann. Oder hey, wir wollen jetzt auch ein neues Land tackeln, wir wollen jetzt unseren Shop auch in Frankreich anbieten oder was weiß ich auch immer, ne, der einfach am Tisch sitzt und dann einfach auch sozusagen hier ein bisschen Kompetenz in diesen Entwicklungsprozess mit einbringen kann. Das ist schon viel, weil oftmals ist es ja leider so, dass man als SEO, also dass wir machen jetzt mal einen Relaunch und dann schaut mal ein SEO drüber oder was weiß ich auch immer, was ja total bescheuert ist. Ja, also wir bauen mal ein Haus, aber dann guckt der Bauingenieur drüber und merkt dann, oh mein Gott, also das Fundament ist ja komplett im Sumpf gebaut. Ja, was soll denn das? Ja, und genau das ist das ja. Also es hilft schon viel, wenn einfach jemand ein bisschen Kompetenz hat, ne, und das mit einbringen kann in viele Diskussionen im Unternehmen.
Ich finde dieses Beispiel des Relaunches und der Rangfolge, wann SEO dann reinkickt oder auch nicht, das finde ich so schön plastisch und auch vor allen Dingen immer noch wird es reproduziert, dieses Problem. Und hier unser Freund Johannes kann das dann praktisch auch noch dokumentieren, vorher, während und nachher Relaunch. Und da frage ich mir so Probleme oder Fehler reverse-engineert, da frage ich mir immer, wie können diese Probleme, also was ist das Problem? Es wird ein Relaunch gemacht, es wird der SEO zu spät oder gar nicht einbezogen oder nicht mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet. Dann wird ein Relaunch gemacht und die Sichtbarkeit stürzt ab, was sofortige Deckungsbeitragsrelevanz Konsequenzen hat im Negativen, und dafür macht man in der Regel ja keinen Relaunch. Ne? So, und jetzt gibt es das auch im Jahr 2021 immer wieder von Groß, Mittel, Klein. Ich glaube, eher du die Kleinen, die selbst am Geld gebaut sind, machen das weniger. Aber jetzt mal reverse engineered, wenn du drauf guckst und das siehst, nach deiner Beobachtung, was sind die strukturellen Fehler, also was führt strukturell dazu, dass solche Fehler immer wieder passieren?
Also der größte Fehler, den hast du gerade schon gesagt, also Sichtbarkeit ist Latte, das ist mir total egal, die Sichtbarkeit, vor allem gerade natürlich auch von solchen Tools, die also quasi Google da upscrapen, verbotenerweise, ne, und diese Daten aufbreiten, ne, Und dann ist ja zum Beispiel so, dann kann ich zum Beispiel für Brands ranken oder was weiß ich auch immer. Zum Beispiel bei uns ist es so, bei Right, wir ranken für Gmail, wir ranken für Bing, wir ranken für Google Maps. Ne? Das ist viel Sichtbarkeit. Ja, natürlich, wir sind sehr sichtbar, weil natürlich viele Leute das suchen, aber klicken tut da keiner. Also von dem, die Sichtbarkeit ist uns total egal. Und das sollte auch sozusagen bei einem Relaunch nicht ein Faktor sein. Mhm. Ne? Und überhaupt, wie du gerade nämlich richtig sagst, und das ist der noch gravierendere Fehler, dass ich dann sowas mit Third-Party-Daten anschaue. Ich habe einen Relaunch gemacht und dann gucke ich in ein Third-Party-Tool rein. Oh, guck mal, Sichtbarkeit ist runter oder nach oben gegangen. Oh Gott, ne? Das, die Google-Daten, da steht's alles und ganz genau drin, weil auch, also wie gesagt, ich will jetzt gar nichts Schlechtes gegen solche Scraper sagen. Also jetzt Systrix, SEMrush, Ahrefs, Searchmetrics, ne? Da gibt's viele super Tools. Und also ich benutze die auch jeden Tag, ja. Aber das ist überhaupt kein Thema.
Entschuldigung, Markus, nur zur Klarstellung, also Third Party, damit meinen wir Outside-In-Tools, die im Grunde von gestrapten, also von außen ausgelesene Daten eine Plausibilität oder eine Korrelation herstellen zu gewissen Sichtbarkeiten unter gewissen Keyword-Assess-Voraussetzungen, und du sagst, dass die einzige Wahrheit ist die Sicht, die du aus Google über die Konsolenansicht kriegst, richtig?
Ja, in Google, die geben mir die Realität. So sieht es in Wirklichkeit aus. Und das ist ja auch so, weil wenn du zum Beispiel mal vergleichst, also jetzt, wenn ich jetzt irgendeins dieser Scraping-Tools, also jetzt egal, es soll jetzt hier nicht um ein konkretes gehen, und plus, also die sind super, solche Tools für Research von Competitor, Keywords, Backlinks, Social, whatever, ne? Aber wenn es um meine eigene Seite geht, ja, dann nehme ich doch die bestmöglichen Daten, die ich habe, und die kommen von Google in der Search Console. Ja, ich weiß, da ist so ein bisschen Propagandakrieg, ja, sozusagen, klar, die Scraper sozusagen kämpfen natürlich da auch um ihre Fälle, ne, würde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich auf deren Seite sitzen würde, aber trotzdem, eigentlich ist die Diskussion halt lächerlich, weil das sind die bestmöglichen Daten, die ich da haben kann. Und das kannst du ja allein daran sehen. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, wie gesagt, ich will mir jetzt nicht direkt mit so einem Tool vergleichen, ne, aber jetzt sagen wir mal, ein dieser bestimmten Tools, die ich jetzt gerade vorher genannt habe, die haben gerade unter weniger als 10% meiner Keywords, kennen die überhaupt? Ja, also sie kennen gerade mal unter 10% der Keywords, für die ich wirklich ranke. Und was ich immer als Übung mache, ist zum Beispiel, ich nehme, um auch zu entscheiden, welches Tool benutze ich überhaupt für den Research meiner Competitor, ne? Auch da gehe ich her und nehme die ganzen Keywords, die quasi anzeigen, mache einen Bulk-Upload quasi in die, also jetzt bei uns halt in Search Success, also weil wir, bei uns kann man halt die Google Search Console Daten entsprechend halt einbinden, ne, aber ich kann es auch meinetwegen auch manuell mit der Google Search Console auch machen, in Data Studio reinladen oder was weiß ich auch immer. Das ist ja sowieso der Fall, die Daten sind ja umsonst, ja, warum würde ich sie nicht benutzen wollen? Und um dann zu sehen, wie viel quasi, wie groß ist eigentlich der Anteil, was diese Software, also was dieser Scraper quasi von mir überhaupt sieht, ne? Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wenn ich nur die Keywords anschauen würde, die mir so ein Scraper rauswirft, dann sehe ich in dem Fall 50% der Impressions und 38% der Klicks. Ja? Ja? 38% der Klicks heißt, sehe also den größten Klicks, 62%, sehe ich gar, weil dieses Tool diese Keywords gar nicht kennt oder mir nicht zuordnet oder was weiß ich auch immer, ne? Und das ist ja schon mal interessant. Und so machen wir auch wie immer die Unterscheidung, welches Tool ich benutze, um meine Competitor zu analysieren, weil ich muss ja erstmal das finden, das mich am besten versteht. Ja, und so ist es dann zum Beispiel, dass wir in Deutschland, dass ich in Deutschland für Competitor Analysis Systrix benutze, weil der halt da den besten Datensatz hat. In Amerika benutze ich Searchmetrics, in UK benutze ich SEMrush. Ne? Immer weil ich diese Analyse vorher gemacht habe, ne? Wie gut kennt dieses Tool meine Seite im entsprechenden Markt. Ne? Und das ist sowas, wo viele Leute einfach auch Daten verwenden, ohne eigentlich zu hinterfragen, wo kommen diese Daten her und wie genau sind die eigentlich? Und das kann ich ja direkt vergleichen. Hier, das ist, was ich von Google bekomme, das ist, was ich da sehe. Ne? Und da kann ich ja auch genau sehen, was halt wirklich passiert ist. Und noch schlimmer wird es dann, wenn dann auch Updates oder so analysiert werden mit Third-Party-Tools, also meiner eigenen Seite, weil in Google Search Console kann ich ganz genau sehen, welches Keyword verloren hat, wie, weshalb, warum, ne? Und warum auch, ja, weil mich eben zum Beispiel niemand angeklickt hat, ja. Ich wurde zum Beispiel in der Top 10 getestet, aber mich hat dann einfach keiner angeklickt. Und natürlich sagt dann Google, ich habe gedacht, ihr werdet relevant, keiner klickt euch an, gut, dann geht ihr halt wieder auf Seite 2. Und in so einem Tool kann ich das gar nicht sehen, weil ich habe ja immer nur ein Snapshot der Position, ne, während ich eigentlich in der Google Search Console auch sehe, wie viele Leute es gesucht habe. Und damit sehe ich auch den Anteil, wie häufig ich in der Top 10 ausgespielt werde, plus wie häufig die Leute mich anklicken, ja. Und demnach auch mit der CTR auch wirklich sehen kann, ne, bin ich halt ein gutes Ergebnis oder eben auch nicht. Ganz egal, wie da das Layout auch entsprechend wieder aussieht. Also, und das finde ich halt auch wirklich sehr interessant. Also, weil, ich meine, wir sind ja international tätig und es ist gerade in Deutschland, ne, dass du hier also sozusagen noch größere Vorbehalte gegenüber Google Search Console Daten hast. Also hier ist wirklich sozusagen der Propagandakrieg tobt dir am heftigsten. Mhm. Ja, während du in anderen Ländern, in den USA oder so, hast du diese Diskussion gar nicht. Ja, also das ist manchmal total absurd. Also dass ich Leute habe, die 3 solche Third-Party-Tools haben, ja, was dann auch gar keinen Sinn macht, weil teilweise benutzen die ja sowieso dieselben Datenbestände, die sich irgendwo einkaufen. Ja, es sind einmal grün, einmal blau, einmal rot.
Wie, ja. Was? Nicht jeder Scrape für sich? Das gibt's ja gar nicht.
Nein, schon lange nicht mehr.
Weiß
also,
ich doch.
Schon, also früher war das ja noch so, ne?
Ja,
ich weiß auch noch, wie ein großes SEO-Tool, ja, als dann Google abgestellt hat, dass man, wenn man zum Beispiel google.mx eingegeben hat, ne, dass man dann in Mexiko suchen könnte, dass es quasi von wo du suchst, automatisch lokalisiert haben, ne, dass ein großes SEO-Tool dann Wohnungen in europäischen Metropolen anmieten musste, um von dort mit dem DSL-Anschluss Google-Ergebnisse zu scrapen, ja, Und das ist ja auch nochmal, wie kommen diese Daten überhaupt zustande? Ich meine, viel wird auch durch Malware generiert und solche Geschichten. Ja, ich meine, das ist ja total Hanebüchen, ja. Aber ich will gar nicht jetzt sozusagen das jetzt hier vergleichen, aber ich glaube, das ist schon ein großer Punkt, dass teilweise Leute, also Tools halt auch benutzen, die quasi für Research vorgesehen, also für andere Seiten und dann eben nicht auf die bestmöglichen Daten eigentlich vertrauen, ne, die sie einfach bekommen können, sondern eher auf Third-Party-Daten. Und das ist einfach für mich total unverständlich und genau. Ja,
aber das ist die Frage, warum ist das so und warum ist das gerade in unserem Markt so ausgeprägt? Also das können wir jetzt vielleicht nicht abschließend beantworten, aber ich finde schon die Frage, welches Instrument oder welches Werkzeug nutze ich eigentlich für welche Aufgabenstellung, schon ganz zentral. Ne? Wir kamen ja eigentlich gerade von dem Punkt, was läuft eigentlich schief, reverse-engineert, wenn man so ein Relaunch macht und die SEO-Disziplin, die ja in mehr oder weniger in vielen Gewerken drinsteckt, irgendwie nicht richtig berücksichtigt. Und da sind wir in so eine Diskussion reingekommen, die ich super spannend finde, welches, also wie wertvoll, weil ich so beiläufig flapsig gesagt habe, Sichtbarkeit, und du hast ja total recht, Sichtbarkeit ist natürlich nicht wirklich die Wahrheit, sondern das, was in der Google Search Konsole drinsteht, ist dichter, zumindest an der Google-Wahrheit, und dafür machen wir es, ja. Aber allein diese qualitative Unterscheidung, welches Instrument nutze ich eigentlich, finde ich ganz interessant, weil das auch so ein bisschen so eine Art Wissensdefizit aus meiner Sicht oder auch so Neigungsfragen auftut. Ich stelle es immer wieder fest, gerade wenn du so bei so Stakeholder-Konflikten über SEO sprichst, dass zum Beispiel gerade das, was ja der Research auch liefert, eine Wettbewerbsbeobachtung, wie ranken denn eigentlich meine Wettbewerber? Und ganz nebenbei, vollkommen egal, dass das alles fürs nicht relevante Keyword-Set ist, aber das bringt immer wahnsinnig viel Management-Intention mit sich, dieses komparative, wie steht eigentlich mein Wettbewerb? Dieses Inside-In oder Inside-Out, was die Google Search Konsole mitbringt, tritt ja, wie du auch schon sagst, trifft ja meistens gar nicht so richtig in den Fokus. Oder umgekehrt so Tools wie SimilarWeb, ich weiß nicht, was deine Sicht da drauf ist, weil du jetzt schon gerade über die Scraping-Welt und Malware-Frage gestellt hast. Was ist denn aus deiner Sicht die Rolle von SimilarWeb zum Beispiel? Die hast du noch gar nicht, also ist ja ein bisschen anders aufgestellt, aber wie ist denn deine Sicht da drauf?
Also SimilarWeb finde ich generell halt spannend, ist jetzt eher weniger für SEO, sondern einfach generell, um mal zu sehen, okay, wie
für Research.
Ja. Wie steht die Domain da? Aber ich habe halt auch ein bisschen anderes Verhältnis überhaupt zu Competitive Analysis und diesem ganzen. Ich weiß, es ist super wichtig und viele stilisieren das immer zu super wichtig vor, aber ich finde das immer auch ja schon lustig, weil, also bei uns ist es so, also wann habe ich die letzte Competitive Analysis gemacht? Also jetzt mal richtige Competitor. Ne? Also es sind ja auch eben nicht die wir jetzt genannt haben, gerade Systrix, SEMrush. Ne? Also das sind für uns ja keine Wettbewerber, ne? Weil sie ja wirklich, wie gesagt, was komplett anderes machen, was wir auch machen. Ne, aber unsere Main Competitor sind ein Deepcrawl aus England, ein Botify aus Frankreich, ne? Und da ganz ehrlich zu sein, da mache ich kein Competitive Research, weil die machen nicht mal SEO, ja, was ja auch total lustig ist. Ja, du rufst andere Leute an und verkaufst den SEO-Tool und sagst, wie wichtig es ist, SEO zu machen mit ihrem Tool, aber machen selber kein SEO, ja, ist ja lächerlich. Ne? Also von dem her, weil unser Main Competitor ist Wikipedia, ne? Also in den SERPs, ne? Unser Main Competitor ist Wikipedia. Und da ist es dann auch wieder müßig, sozusagen Competitive Research zu machen. Ja, und ich denke mir halt immer, bevor ich eine Stunde in Competitive Research reinstecke, investiere ich diese Stunde in unsere Seite. Ja, kreiere eine Stunde Content auf unserer Seite oder mache was weiß ich auch immer auf meiner Seite, verbessere die interne Verlinkung auf meiner Seite oder was weiß ich, ich mache irgendwas auf meiner Seite, ich verbessere meine Seite, ich verbessere meine User Experience. Ja. Und da habe ich, glaube ich, immer mehr erreicht als irgendeine Competitive Analysis. Ich finde es auch immer so lustig, also dass da Leute immer so einen großen Ding da reinstecken. Mir ist es doch scheißegal, wo meine Competitor da ranken. Ich will auf Platz Nummer 1 und dann winke ich ihnen von Platz Nummer 1 zu. Mir ist egal, wer auf Platz 2 mal zwingt. Ja, ja. Und das ist der Frage. Also warum bussiere ich mich da so auf meine Competitor? Und hätte ich ja auch gar nicht gehen. Was hier, also in vielen Fällen, was da vielleicht auch ursächlich irgendwie für ein besseres oder ein schlechteres Ranking ist, weil ich muss ja auch davon ausgehen, wenn mich so ein Tool nur 10% meiner Keywords kennt, dann kennt es von meinem Competitor auch nur 10% der Keywords. Also auch da sehe ich einen großen Teil, ja, wo ich einfach gar nicht sehe, was da überhaupt passiert. Also ich analysiere quasi eine Gleichung mit drei Unbekannten, ne, und dann habe ich irgendeine Theorie. Was bringt mir denn das? Dann investiere ich diese Zeit lieber in meine eigene Seite und die ist immer besser investiert und da gebe ich dir Brief und Siegel, ja, und genau.
Das ist eine richtig schöne Überleitung jetzt zu Ride. Also gerade dieses Investment nicht draußen über Third-Party gecrawlte Informationen, sondern über die eigentliche Performance der eigenen Seite irgendwie zu investieren. Das ist ja auch das, was offensichtlich auch Google möchte, egal was jetzt die Details angeht. Auf der Ride-Seite stellt man ja fest, irgendwie, ihr habt es so in drei eure Suites in so drei Unterkategorien aufgeteilt, in Website-Success, in Search-Success und in Content-Success. Ich glaube, das sind so die drei wesentlichen Disziplinen. Ist das auch so diese Denke, die du gerade gesagt hast, dass du erstmal die eigene Performance bewerten und verbessern musst, bevor du, um dann mit auch zu ranken, statt irgendwie zu gucken, was die anderen Unbekannten auf der einen Gleichung machen?
Ja, definitiv. Also vor allem immer, wie gesagt, wie ich es ja am Anfang auch gesagt habe, wir sind kein SEO-Tool. Bei uns geht es um Webseitenqualitätsmanagement. Ja, und das ist ja auch genau der Punkt. Ja, ich will einfach eine maximal qualitativ hochwertige Seite, dass die Leute eine bestmögliche User Experience haben. Ne, das muss auf jedem Device gleich funktionieren. Das Ding muss schnell laden. Das Ding hat keine Broken Assets, dass ich irgendwo draufklicke und dann irgendwie angenervt bin oder so. Ne? Da ist schon mal eine ganze Menge gewonnen und man hat auf jeden Fall schon mal mehr als Leute, die das entsprechend halt nicht so wichtig finden oder irgendwas sind, einfach nur nach vorne spammen. Ich meine, generell ist ja beim SEO auch noch mal so, gerade wenn es dann wirklich um SEO geht, ne, geht es ja auch weniger jetzt um 200, 300 verschiedene Ranking-Faktoren und wo ich das Keyword in der Headline oder sonst irgendwas erwähne, sondern um einen einzigen Punkt, den eigenen Anspruch wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Ja? Also es ist nicht mehr so wie früher, ja, obwohl es immer noch viele Leute sehen, so hier ist meine Webseite und dafür will ich ranken, also hier E-Mail-Marketing und was weiß ich auch immer, dafür will ich ranken und so, weil ich habe ja dafür irgendwelchen Content, sondern heutzutage, also früher hat das noch funktioniert, ja, aber heutzutage muss ich wirklich hergehen, okay, wofür will ich ranken? Was sucht eigentlich jemand, der dieses Keyword sucht, ja, und was muss ich dem für einen Content bieten, damit ich eben sozusagen wirklich das beste Ergebnis sein kann. Also wie kann ich hier wirklich das allerbeste Ergebnis bereitstellen? Ich gucke mir alle 10 Ergebnisse an. Wer macht was wie gut? Ah, guck mal, der hat eigene Bilder im hochauflösenden Format. Der hat nicht einfach nur die Bilder vom Hersteller bei so Online-Shops oder so. Mhm. Ah, der hat nochmal den Content snackable gemacht. Der andere hat nur so Longform-Content. Ne? Mhm. Der hat noch ein Video dazu, whatever. Und dann finde ich für mich so ein Sujet, so ich glaube, so das ist wirklich so die bestmögliche Seite, die ich hier jemand halt anbieten kann. Ne? Und das ist wirklich auch dieser eigene Anspruch, wirklich das zu wollen. Und nicht einfach nur, ich habe hier eine Seite zum Thema E-Mail-Marketing, die soll das auch für E-Mail-Marketing ranken. Was brauche ich jetzt da? Backlinks oder was weiß ich auch immer. Ja, Bullshit. Ja, wenn du da die bestmögliche Seite da präsentierst, Google gibt dem auf jeden Fall eine Chance. Ja, ja, und dann musst du halt eine Chance halt nutzen. Und genau das ist der Punkt. Also darum heutzutage beim SEO, nicht eben um irgendwelche Faktoren. Aber das Wichtigste ist eben eine qualitativ hochwertige Seite entsprechend auch zu haben. Und dann ist es nämlich auch egal, welcher Kanal drauf einzahlt, ob ich jetzt halt den Traffic organisch bekomme, ob ich mir den durch AdWords kaufe oder durch Social Media Ads oder was weiß ich auch immer. Ne? Und vor allem auch, zum Beispiel auch die Optimierung der Klickrate, ja, eben zum Beispiel auch nicht darauf zu sehen, wenn ich natürlich die Klickrate steigt, wird natürlich auch mein Ranking besser, ne, das ist unbestritten. Aber auch so kann ich einfach noch mehr aus dem rausholen, was ich aktuell schon habe, ja, weil aktuell suchen 20.000 Leute, suchen das, ich kriege aktuell 2.000 Leute, die auf mich durchklicken, ne, wenn ich die Klickrate verdopple, habe ich 4.000 Leute, die auf meine Seite kommen, bei dem Keyword, ja, oder genauso mit der Geschwindigkeit der Seite. Da gibt's ja auch diese tolle Analogie damals von Amazon, ne? Jede Sekunde Ladezeit ist irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent des Umsatzes, ne? Aber das hat ja auch im Kleinen, hat das ja auch quasi seine Wichtigkeit, ne? Wenn die Seite schneller wird, habe ich weniger Drop-offs, ne? Und kann einfach mehr aus dem machen, was ich aktuell schon habe. Und so sollte man das sich sehen. Also man sollte es nicht aus vermeintlichen SEO-Gründen, genauso wie es jetzt wieder die Diskussion ist mit den Core Web Vitals, ne? Wo auch wieder manche sagen, ja, da kommt jetzt das Update, aber das wird keinen großen Impact haben. Ja, so fucking what? Wenn du deine Seite schneller machst, werden es die Leute lieben. Und das wissen wir alle, wenn wir irgendwas suchen und du hast eine scheiß langsame Seite, ne, und du sitzt da davor wie doof und denkst dir, oh Mist, wann lädt das Ding endlich mal? Ja, das nervt jeden von uns. Und das ist es halt, eine schneller ladende Seite ist einfach eine bessere Experience. Und das wird dir am Ende des Tages helfen, ja, egal, ob dann irgendwie das irgendwann ein besseres Ranking dabei rausspringt oder halt nicht. Ja, also das ist es ja. Konzentriert euch auf das, was ihr selber ändern könnt. Ne? Also was man selber in der Hand hat und nicht irgendwie, ja, was halt irgendwie jetzt Google will oder was weiß ich auch immer.
Ihr seid ja schon mit Write und oder dem Vorgänger, viele kennen ja noch OnPage.org, die schon Weichen unterwegs. Hast du ein Muster erkannt, wer eure typischen Nutzer sind? Also ihr seid ja Software as a Service, aber gibt es so ein Muster, das ist höherwahrscheinlich, dass diese Art von Unternehmen oder diese Art von Experten uns nutzen als was nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, von der Seite an sich ist das eigentlich wirklich total egal. Also wir haben im Free-Account haben wir von der Mami-Bloggerin bis zu einem großen bayerischen Autohersteller, der 150 seiner weltweiten Webseiten quasi mit uns monitort, den dann auch kein SEO interessiert, der einfach nur wissen will, in jedem Land, die Seite läuft, ist schnell, hat keine Broken-Geschichten und was weiß ich auch immer. Also es gibt auch genug, sozusagen, wo ich immer komme mit, hey, SEO wäre doch auch mal interessant, die ist aber gar nicht lese. Es geht bei uns um Qualität, SEO ist bei uns jetzt kein Kanal, aber es ist ja auch fein, ja. Je nachdem, was halt auch jemand da braucht. Also das gibt es jetzt nicht so, ja.
Ich hoffe, dass der bayerische Motorenhersteller nicht auf dem Free-Account ist, ne?
Das jetzt sicherlich nicht, ne?
Okay, sehr gut. Ihr wart jetzt auch gerade in dieser Woche in der Presse. Ihr habt, glaube ich, eine Series A abgeschlossen und jetzt nochmal so einen Nachklapp gehabt. Das heißt, ihr seid auch weiterhin auf Wachstums- und Expansionskurs.
Definitiv, ja. Also wir müssen nicht wirklich sagen, man darf das ja was gar nicht so sagen, aber wir profitieren schon ein bisschen mit von quasi der Corona-Pandemie, einfach in dem Maße, dass einfach Unternehmen sich wirklich digitalisieren müssen, also die bislang immer gewartet haben, bis ihre ganzen Konkurrenten was machen, was sie dann als Best Practice umsetzen können, ist auch sehr deutsch. Ich warte immer, bis mein Konkurrent was macht und dann Best Practice und dann setze ich das um, was totaler Blödsinn ist, weil da kann ich immer nur Platz 2 sein hinter ihm, ja. Und gerade, ich glaube, Corona hat halt wirklich dazu geführt, dass jetzt wirklich die Unternehmen erkannt haben, okay, ich muss jetzt halt digitalisieren, ich muss da jetzt was machen. Also in dem Maße profitieren wir da ein bisschen von der Krise. Natürlich gibt es auch sehr viele Dinge, wo wir eben wie alle anderen auch dieselben Probleme haben. Ich meine, ich bin auch gerade im Homeoffice, wie alle meine anderen Kollegen oder wie viele meiner Kollegen und alles, was das mit sich bringt und dergleichen. Wie gesagt, wir haben seit der Pandemie, ich glaube, 20 neue Mitarbeiter geonboardet, ne, alle komplett remote und so. Also wie gesagt, auch wir haben quasi hier die Probleme wie jede andere Firma, aber grundsätzlich sozusagen dieser Markt ist da sehr günstig für uns und dieses Wachstum müssen wir natürlich hier auch weiter treiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich hier die robusteste und beste Website, die beste Lösung entsprechend haben und das weltweit. Also da kann uns wirklich keiner unserer Mitbewerber das Wasser reichen. Also wie gesagt, also wir waren damals nicht nur die Ersten, sondern haben da auch immer noch einen Vorsprung und diesen Vorsprung muss man einfach halten. Und damit einem da nicht die Puste ausgeht, wie gesagt, muss man das halt auch machen, weil, wie gesagt, gerade in diesem Ökosystem, da sind ja mittlerweile alle ganz gut gefundet. Genau, also wie gesagt, wir haben da schon noch große Pläne und genau, es ist spannend, ja.
Mit dem Ökosystem meinst du vermutlich auch das weitere Ökosystem, ne? Dass Software as a Service jetzt im B2B-Bereich jetzt gerade keine schlechten Bewertungen kriegt.
Oder auch in SEMrush, das gerade an die Börse geht, ne? Ich meine, das ist das erste wirklich so eine Online-Marketing-Toolbox quasi, die an die Börse geht. Das hatten wir früher auch noch nicht, ne? Und auch bei uns, wie gesagt, ein Botify hat VC, ein Deepcrawl hat VC, da gibt es auch viele andere, die da mittlerweile halt Venture-backed sind und so, ne? Also das ist ja schon so ein kleines Race. Und bei uns ist es so, also, weil oftmals ist es ja so in der Wirtschaft, es gewinnt nicht immer quasi die beste Lösung, ja, sondern manchmal auch der am lautesten schreit. Und das war manchmal bei unserer Konkurrenz besser, also dass quasi unsere Mitbewerber einfach ein bisschen lauter geschrien haben, ne, obwohl sie vielleicht nicht zwangsläufig besser waren. Und genau, da wir müssen jetzt halt auch mal wieder ein bisschen lauter schreien, obwohl wir das klingt jetzt so, als würden wir das Geld im Marketing investieren, aber das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht eigentlich der Fall, sondern wir investieren eigentlich immer, wie damals auch unsere Seed-Runde, fast komplett ins Produkt, in Mitarbeiter. Und ich meine, in München Software-Developer zu rekrutieren, von denen wir 40 haben, ne, also wie gesagt, das könnt ihr euch ja vorstellen mit Konkurrenz wie Google, Microsoft, Oracle, die alle auch in München sitzen. Genau, also von dem her, wir investieren immer da ins Produkt und genau, haben da halt auch noch große Pläne. Und das ermöglicht einem natürlich, das auch endlich, ja, auch einfach diese Träume wahrzumachen, ne, diese perfekte Softwarelösung da.
Ja, richtig gut. Markus, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, fast so eine persönliche Abschlussfrage. Dein größter Fehler oder deine beste Entscheidung in den letzten 12 bis 24 Monaten?
Oh ja, also ein größter Fehler auf SEO, glaube ich, habe ich bislang schon jeden Fehler einmal, ja. Ich glaube, das gehört dazu, denn am Ende gewinnt man halt unglaublich viel Erfahrung. Und Erfahrung ist einfach das Allerwichtigste beim SEO. Ich glaube, wie in jedem Handwerk ist Erfahrung das Allerwichtigste. Ne? Weil auch bei uns, ich meine, am Ende des Tages, wir SEOs kochen alle nur mit Wasser. Ne? Also klar, 100 SEOs, 101 Meinungen, aber wir kochen alle nur mit Wasser. Klar, der eine oder andere hat vielleicht die besseren Töpfe und Pfannen, also besseren Tools im Einsatz. Der andere hat die besseren Rezepte, ne, aber auch Rezepte reifen ja mit, umso häufiger ich ein spezielles Rezept halt koche, ne, da muss doch noch mal ein bisschen mehr Salz rein, doch noch mal ein bisschen mehr Zucker oder was weiß ich auch immer. Ne, also das ist ja auch zu einem gewissen Maß Erfahrung. Also davon profitiere ich auch persönlich am meisten, einfach die Erfahrungen, die ich mir da über die Jahre sammeln konnte. Also von dem her bin ich da um jeden Fehler froh. Von dem her, wenn du mich jetzt fragst an meinen größten Fehler, ja, lustig, ich weiß noch, lustig, ein Freund von mir hat ein Unternehmen hat so Game Server Farm und der hat mich, ich muss jetzt nachgucken, keine Ahnung, wann das war, schreibt mir irgendwann mal eine E-Mail, sagt, hey Markus, da gibt's ein neues Thema, das ist hier gerade Hochcoin Bitcoin, und das kann man quasi mit Servern minen. Ich würde jetzt mal nur so ein paar Server hinstellen, sozusagen, ob ich da Bock habe, auch 5.000 Euro da rein zu investieren mit drei anderen Leuten, also dass wir so eine kleine Serverfarm aufbauen. Und er meinte so, der kann da am Tag, kann er da solche 100 solche Bitcoins aktuell halt minen. Und ob wir das machen wollen würden. Und ich so, pff, oh du, wieder so ein neumodischer Scheiß. Ja, irgendwie, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Und also könnte man jetzt sagen, aber wie gesagt, auch das sehe ich jetzt nicht zwangsläufig als Fehler, weil ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich muss nicht Milliardär sein, ich muss nicht Elon Musk sein. Ja, auch seine Biografie habe ich gelesen, habe gedacht, oh Gott, das ist das Leben, das ich auf keinen Fall haben will. Ja. Wie gesagt, also von dem her, wie gesagt, alles cool. Aber könnte man jetzt rein wirtschaftlich als Fehler betrachten. Und die beste Entscheidung, also würde ich mal sicherlich im privaten Bereich ansiedeln. Also meine Frau geheiratet zu haben, zwei tolle Kinder quasi großzuziehen. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Vor allem auch sozusagen auch was wirklich Nachhaltiges, ja, wenn man das mal so übertragen kann. Und aber aufs Business bezogen sicherlich right, weil auch da hatte ich sicherlich meine Vorbehalte damals mit onpage.org, dass wir das richtig zu einer Firma machen, ja, obwohl wir damals noch zu viert im Büro saßen und uns natürlich klar war, was es bedeutet, ja, so Software as a Service Unternehmen, also eine Software zu vertreiben, also man braucht Leute, die das vertreiben, die das supporten, ne, die das immer weiterentwickeln und was weiß ich auch immer, aber glücklicherweise habe ich da halt hervorragende Co-Gründer, also maßgeblich natürlich den Andi, wie aber auch den Nils, ne, die dann sozusagen eben genau auch noch mehr als ich dieses Unternehmergehen haben, ja, also während ich immer noch so ein bisschen der SEO-Fachidiot bin, wie auch meine Frau sagt, ich das ist das Einzige, was ich wirklich kann, ja, genau, bin ich halt froh, wie gesagt, dass sie da ein bisschen mehr unternehmerisches Gehen hatten ja, das auch gestartet haben, diese Reise, und es war definitiv die beste Entscheidung, diese Entscheidung da mitzutragen und das mitzumachen, war auf jeden Fall bislang ein sehr spannender Ritt, ja.
Großartig. Markus, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über nicht nur nochmal über dich, das gerade den Abschluss fand ich besonders schön, sondern auch über deine Perspektiven, wie nicht nur wie sich SEO entwickelt hat, sondern wie auch gerade die innere Sicht eines Anbieters, also gerade Stichwort Konsole versus Third-Party-Tools, das hast du mir nochmal sehr deutlich gemacht, wie groß da die qualitativen Unterschiede sein können. Klasse.
Ja, danke dir. Also mir hat's auch richtig viel Spaß gemacht. Genau. Ich hoffe, jetzt mir ist keiner wieder einen Strick draus dreht, weil wie gesagt, ich benutze ja selber diese Tools auch immer. Es kommt wirklich einfach immer auf den Anwendungsfall an, weil man muss ja natürlich ein bisschen aufpassen, also dass man
genau. Aber ich glaube, den Kontext hast du gut dargestellt und okay, wer cool. sollte dir einen Strick drehen? Also warum?
Ah, du Alter,
ich weiß, die Propaganda-Kriege. Großartig, ja. Lieber Markus, pass gut auf dich auf und hoffentlich bis ganz bald.
Vielen Dank, Erik. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier in deinem Podcast dabei zu sein. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Cool. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.